heute Weihnachtsdessert. Hallo Klaus, hallo Eike.
Hallo Mirja.
Hi Mirja.
Das ist gar kein ugly Christmas Pullover, was du da anhast.
Ja, den sehen jetzt die Leute gerade nicht. Ist schwarz-weiß. Schön neutral, kann man auch ein bisschen länger anziehen. Aber du fängst schon an, wo stehen wir gerade? Nicht, was habe ich an, sondern wir sind in der Weihnachtszeit. Wow, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gerade so das Gefühl, juhu, ich habe es geschafft bis dahin. Es ist wieder Jahresende, wenn man sich mal anguckt, was da draußen gerade passiert. Alles sehr schleppend, sei es das Weihnachtsgeschäft. Trotz Trauerrabatte haben wir da draußen schon die ersten Newsletter, wo die Worte kommen, Konsumflaute, gesellschaftliche Erschöpfung und was auch immer. Und darüber würde ich gern mit euch heute reden. Wo stehen wir denn gerade? Und natürlich noch auch viel spannender, was kommt denn 2026 auf uns zu? Ein typischer Neujahrs- und Jahreswechsel-Podcast mit allen Emotionen, harten Fakten zur Politik und vielem mehr.
Also ist das jetzt ein Jahreswechsel?
Seid ihr mit am Start?
Ist es ein Jahreswechsel-Podcast oder ein Wechseljahre-Podcast?
Das sage ich dir nicht mit meinen 50 Jahren,
Eike. Das war jetzt mein einziger alte Herren-Weihnachtswitz. Ich halte mich ab jetzt.
5 Euro in die Wortspielkasse. Okay.
So, lasst uns
ernst werden. Wir sind heute ein bisschen albern.
Ich frage euch wirklich mal, wie fühlt ihr euch? Also ich habe es gerade gesagt, so die gesellschaftliche Erschöpfung, die habe ich das Gefühl, nämlich gerade rechts und links war und mir geht es genauso. Und bitte sagt mal kurz was zu eurem Eindruck zum Hier und Jetzt, bevor wir dann zu 2026 kommen. Kleine Bestandsaufnahme.
Ja, ich hatte schwer auf einen farbenfrohen Pullover deinerseits gehofft, der die Stimmung hier aufhält und dann kommst du in Schwarz-Weiß. Also das geht natürlich eigentlich nicht. Gut, wir wollten ernst jetzt werden. Ich habe konsumiert wie bekloppt? Nein, habe ich nicht. Ich kriege allein die Wirtschaft nicht in Schwung. Der private Konsum ist nicht ausreichend. Es wird wieder appelliert, wir müssten mehr kaufen. Aber wenn die Leute halt schon alles haben, wird es halt irgendwann schwer mit dem noch mehr kaufen. Der Einzelhandel klagt über ein nicht so tolles Weihnachtsgeschäft und wundert sich und eigentlich wundere ich mich nicht. Angesichts der gesamten Rahmenbedingungen kaufen die Leute jetzt nicht. Bin ich verrückt.
Und wenn du mal zum politischen Status auf einer Tabelle von 0 komplettes Chaos und wir sind schon wieder kurz vor Trennung der Koalition oder 10 top, es geht absolut in die richtige Richtung, eine Note geben musstest zwischen 0 und 10?
Also Minus gibt's nicht.
Okay. Ja.
Das. Es ist tatsächlich insofern schwer zu sagen, aber jetzt sind wir vielleicht schon zu weit im Thema. Bei Friedrich Merz und seiner Politik weiß man ja nicht. Auf der einen Seite versucht er alles wirklich zurückzudrehen in die 80er Jahre oder wann auch immer er groß geworden ist. Mit seltsamen Reden, ja, also wir machen Schluss mit all dem Grünen, all dem Woken, all dem Übertriebenen. Und auf der anderen Seite wird ihm ja ständig nachgewiesen, dass die neue Koalition ja eigentlich die Habeck-Politik fortsetzt, nur andere Etiketten drüber klebt. Das Gebäudeenergiegesetz wird dann Gebäudemodernisierungsgesetz genannt und so weiter. Einerseits ja, machen sie mit gar nicht so verkehrten Dingen weiter, aber rhetorisch und nach außen verkaufen sie es irgendwie als, weiß ich nicht, ja, sie nennen das natürlich Modernisierung, aber es ist ja in Wahrheit eine Anti-Modernisierung, ein Rückwärtsgehen. Also ich kann das weder auf einer Skala von 0 bis 10 beurteilen, noch kann ich es überhaupt irgendwie im Moment richtig einschätzen, was da los ist, was die da machen.
Aber du vermittelst so den Eindruck, Überschrift oder These, so alte politische Erzählungen haben irgendwie wieder Konjunktur. So würde ich es jetzt gerade mal zusammenfassen, was du gesagt hast. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Eike sagt. Von dir würde ich auch gerne erstmal eine Zahl hören. Hast du eine im Kopf, so ungefähr eine Richtung?
Eine Zahl, ja.
Zwischen 0 und 10 zum Thema politisches.
Eine Zahl zur aktuellen Lage.
Politische Situation.
zur politischen Situation. Wir haben nächstes Jahr Wahlen in ostdeutschen Bundesländern. Das verzagt uns immer sehr. Die Zahl, die ich dir nennen möchte, ist: Schokolade kostet im Moment bei Aldi 2,50 Euro. Früher gab es eine Tafel Schokolade für 79 Cent. Wir haben ja seit Trumps Wiederwahl gelernt, dass die Eierpreise und so, ne? Also wir sind da in so einer inflationären Situation. Und der Chef des Arbeitgeberverbandes hat gesagt, wir leben in der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Also was die Wirtschaft angeht, ist es tatsächlich so. Also Industrieproduktion geht zurück und so weiter und so fort. Und wir müssen uns klar machen gegen Ende 2025, dass die chinesischen Autofirmen während Corona, kann man schön in Zahlen nachverfolgen, während Corona war und wir hier mit Masken gekämpft haben, dass sie da die deutsche Autowirtschaft überholt haben. Das war genau während Corona, und damit werden wir in den nächsten Jahren zu kämpfen haben.
Also es ist auch der Punkt, wo wir, glaube ich, heute sehr viel über Politik sprechen werden, weil wenn sich die ganze Stimmung und auch die gesellschaftliche Stimmung verändert, dann sind wir ja früher oder später auch sehr schnell in der Politik. Und lasst uns da auch wirklich direkt hingehen. Was haben wir in Deutschland denn für Meilensteine in 2026, die für uns wirklich ein wichtiges auch Stimmungsbarometer sind?
Ich wollte noch eine Zahl nachliefern. Ich habe ja eben gar keine genannt. 6-7.
Okay.
Das ist was für die junge Generation. 6-7 ist die Antwort auf alles. Bei uns war das damals 42. Und jetzt wird bei jeder unpassenden Gelegenheit gerufen. 6-7!
Was dazugelernt, okay. Hey, bevor ich jetzt hier lauter Nebelschwaden weiter raushaue und ihr nicht Landtagswahlen 2026 sagt, komme ich halt damit um die Ecke. Die sind doch ganz schön spannend, was da auf uns zukommt. Es sagen ja viele auch schon, dass es eben ja wirklich ein Stimmungsbarometer ist und gar nicht mehr nur noch um generelle politische Einstellungen sich alles dreht.
Ja, das ist, spannend ist noch nicht mal, glaube ich, ausreichend als Adjektiv dafür. Also sagen wir mal, am 8. März in Baden-Württemberg wird es wahrscheinlich ja noch, wie sich das fürs Ländle gehört, einigermaßen zivil über die Bühne gehen. Gut, die Grünen werden nicht mehr den Ministerpräsidenten stellen, das wird die CDU werden, und dann kommt an zweiter Stelle ganz knapp vor den Grünen schon die AfD, aber immerhin noch mit Abstand zur CDU. Jetzt muss man sich ja wirklich schon freuen, wenn man die CDU als stärkste Kraft hat und nicht noch weiter rechts irgendwas. In Rheinland-Pfalz, dann sind wir das ist am 8. März, am 22. März in Rheinland-Pfalz sieht es auch alles noch ganz zivil aus, da ist die AfD nur an dritter Position hinter CDU und SPD, aber am 6.9., am 6. September wählt Sachsen-Anhalt, und da steht die AfD im Moment 12% vor der CDU auf Platz 1 mit rund 40%.
Was war das jetzt? Ist das jetzt gerade der Ist-Zustand oder ist es schon deine Wahlprognose, mit der du dich tagtäglich hier beschäftigst und wahrscheinlich auch irgendwo so einen Tintenfisch rumschwimmen hast, den du jeden Tag befragst, oder?
Nee, das sind tatsächlich die offiziellen Wahlprognosen,
ja, okay, alles klar.
Wie man sie im Moment findet. Die sind jetzt nicht von mir.
Okay, weil das hört sich schon so klar und selbstverständlich an, aber so ist es ja nicht, hat uns auch so der Blick nach hinten gezeigt.
Ja.
Aber ja, ich glaube, mit Baden-Württemberg, was du gerade vorgelesen hast, ist schon, das ist mal ein Bundesland, was relativ greifbar ist, aber ich bin mal gespannt. Eike, du bist der größte Experte zum Thema Zukunft bei uns in der Runde.
Ja.
Was sagst du zu den Landtagswahlen, die da auf uns zukommen?
Ich sage, weil du mich jetzt als Zukunftsexperten eingeführt hast, erstmal was zur Gegenwart. Also das Jahr 20.
Das läuft ja heute toll.
Das Jahr 2025 hat uns darin belehrt, dass es keinen Sinn macht, mit rechtsradikalen Themen in der Energiepolitik und in anderen Politikbereichen Mitte-Politik machen zu wollen, also Politik für die Mitte machen zu wollen. Die Leute wählen trotzdem AfD. Das ist schiefgelaufen. Friedrich Merz macht im Moment das, was ihm Politikberater sicherlich ja, ins Gebetbuch geschrieben haben, dass er an vielen Themen arbeiten soll, dass er Diskussionen anregen soll, aber sich auf nichts festlegen soll, aber Aufmerksamkeitswerte hochziehen soll, führt dazu, dass wir in den, jetzt komme ich in die Zukunft, dass wir 2026 die Diskussion darüber führen werden, ob die Brandmauer hält, wie die Brandmauer aussieht. Und das wird das Regierungshandeln weiter lähmen. Für Baden-Württemberg bin ich jetzt im Moment erst noch mal eher optimistisch. Cem Özdemir kommt hier in Baden-Württemberg bei den Leuten an und hat auch die Chance, wenn man zurückschaut, als damals der erste grüne Ministerpräsident Kretschmann gewählt wurde, in kurzer Zeit auch noch aufzuholen und möglicherweise vielleicht sogar noch eine Siegchance. Aber die ist nicht so sehr wahrscheinlich, aber die halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber ansonsten werden wir 2026 darüber reden, inwieweit die Brandmauer zur AfD hält und wie man das in der Gesellschaft, wir müssen uns jetzt mal darauf einigen, dass wir diese Leute nicht mehr verdrängen können, weil sie langsam in Richtung einer gesellschaftlichen Mehrheit gehen, und wie wir damit umgehen wollen, dass wir die mal wieder in die Mitte zurückbringen. Dafür brauchen wir eigentlich im kommenden Jahr dringend Vorschläge, weil Wahlen anstehen und weil auch EU-weit Wahlen anstehen in Frankreich, wo Front National da wieder an die Tür klopft, und weil wir Wahlen in Ungarn haben, wo Orbán wiedergewählt werden könnte. Deswegen wird es politisch im nächsten Jahr ein sehr aufregendes Jahr werden.
Ja, du sprichst doch gerade schon über die nationalen Grenzen hinaus. Da sollten wir auf jeden Fall auch noch mal nachher einen Blick hinwerfen. Aber lass uns mal in Deutschland bleiben. Klaus, was du vorher auch gesagt hast, dieser Blick nach hinten und so alte Parolen und alte Themen wieder nach außen hin neu verkaufen, das ist ja wirklich klar spürbar. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das 20. Jahrhundert wird teilweise schon so ein bisschen romantisiert. Ja, woran liegt das? Liegt es daran, dass die aktuelle Zeit so viel Zumutungen für uns hat, oder dass wir uns nach einer Vereinfachung sehnen in dieser Zeit der Komplexität? Oder warum kommt da so wenig Neues und das Rad wird eigentlich wieder neu erfunden?
Ja, und da hast du schon mal, würde ich sagen, zwei Motive genannt, die natürlich beide überhaupt nichts mit rationaler oder irgendwie faktenbasierter Politik zu tun haben, sondern es ist halt so ein Gefühlspolitik, oder wie soll man das denn nennen? Ja, die eigentlichen Zumutungen, die will niemand, weil er Angst hat, dass man damit nicht wiedergewählt wird, aussprechen, die aber... Und dieses, es soll alles so bleiben oder wieder so werden, wie es nie war, das scheint sich irgendwie besser zu verkaufen. Ich bin aber tatsächlich bei, um es an der Person Friedrich Merz mal festzumachen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der das selber nicht glaubt, was er da erzählt. Also das, der ist nicht so dumm, als dass er nicht wüsste, dass das
in großen Teilen
Quatsch ist. Was, Eike, du kannst das besser beurteilen, vor allem was jetzt wieder energiepolitisch da rauskommt mit seiner Ministerin Reiche. Das ist doch alles nicht zukunftsgewandt. Und dieses, um es an dem super tollen Beispiel mit dem Verbrenner aus aufzuhängen, das ist... ja, was kommt denn als nächstes? Eine Abwrackprämie nochmal? Oder womit wollen wir jetzt noch diese sterbende Industrie wiederbeleben? Wie lange kann man ein totes Pferd reiten, bis man merkt, dass es tot ist? Das ist...
Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, was Klaus auch vorher schon gesagt hat. Wir hauen ja gerade häufig die alten Parolen mit einer neuen Tonspur raus. Und auch in dem Zusammenhang wird ja auch so der Blick nach hinten, bis zum 20. Jahrhundert, vieles schon so romantisiert. Und liegt es vielleicht auch daran, dass die aktuelle Zeit so komplex ist und das 21. Jahrhundert uns so viel zumutet?
Ja, wie du schon gerade sagst, es wären eigentlich Zumutungen, das weiß auch jeder, wir haben das auch schon oft besprochen, es wären eigentlich Zumutungen nötig. Und die meisten, fast alle PolitikerInnen trauen sich nicht, das so zu sagen, weil sie dann denken, dass sie dafür nicht wiedergewählt werden, und vielleicht sogar zu Recht. Das kann ja gut sein, dass man dafür wirklich nicht gewählt wird. Trotzdem ist das natürlich kein gutes, rationales Agieren. Es wird dadurch ja nicht richtiger, sondern Im Gegenteil, wir befinden uns dann in so einer Illusion und die wird tüchtig genährt und das wieder zurückdrehen, das erinnert so ein bisschen an den Atomausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Alles Dinge, die schon mal beschlossen wurden, werden wieder aufgemacht und dann wird es wieder neu verkauft und man versucht wieder hier irgendeiner Teilwählerschaft einen Gefallen zu tun. Es führt aber alles nicht in die Zukunft.
Also was Merz im Moment macht, ist ja ist wirklich, dass er ganz stur, ganz treu an dieser Devise der Politikberatung dranbleibt und Flöcke einschlägt und versucht, überall Themen zu setzen und Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber ja, keine Politik zu machen, wo man das Gefühl hat, dass sie mit ihm selbst und seinem politischen Bewusstsein oder seiner Mission verbunden ist. Es sind ja diese furchtbaren Vokabeln Mission und Vision. Das ist aber auch das, was uns, glaube ich, Mirja, du hast ja eben darüber gesprochen, dass wir so gegen Jahresende müde sind, vielleicht aber auch müder als in den letzten Jahren, was uns wirklich so erschöpft, dass wir keine Horizonte sehen. Da kommt keine Sonne im Moment und die Regierung hat auch Angst davor, nach vorne zu gucken, weil sie sich unsicher ist und weil sie selbst keine eigene Vision hat und weil wir alle wissen, dass Merz mehr oder weniger das macht, was Habeck schon vor 2 Jahren gefordert hat und wofür er dann vom Merz damals auch einen Kopf kürzer gemacht wurde. Also das ist eine sehr schwierige Situation, weil überall im Hintergrund steht natürlich, wir hatten es ja gerade schon abgearbeitet, eigentlich steht die Drohung, dass die AfD alles das, was passiert, immer für sich nutzen kann und Unzufriedenheit organisiert, indem sie einfach auf die Regierungspolitik guckt. Und da müssen wir irgendwie raus. Also wir brauchen eine Vision und ohne Vision kriegst du Menschen nicht in die Zukunft, kriegst du Menschen nicht geführt. Wir haben das bei uns im Seminar unseres MBAs Future Management, habe ich das letztes mit Studentinnen auch diskutiert. Vision hört sich ja so schrecklich an, so ein bisschen esoterisch, aber du brauchst diese Vision, um in der Gegenwart handeln zu können und die Politik im Moment ist insofern konservativ und reaktionär, als sie sich weigert, in die Zukunft zu gucken und für die Zukunft zu handeln. Und das ist im Moment ein großes Problem.
Also Stichwort Vision. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Thema Simplicity. Und ich hätte es einfach gerne mal einfach, so wie du auch sagst, da muss mal einer den Weg oder uns ein Narrativ vorgeben, damit wir mal wieder Bilder im Kopf haben. Und dann fällt uns das nach vorne schauen und das Laufen auch wieder einfacher. Einfacher ist hier das Schlüsselwort. Worüber ich mir viel Gedanken mache, ist dieses Wort Vereinfachung. Wenn wir uns die AfD anschauen, dann ist es ja schon eine gewisse Polarisierung von den Sichtweisen und nicht unbedingt für viele, die sich dafür auch entscheiden, ein Zeichen von Überzeugung, sondern eher von Orientierungslosigkeit in meiner Welt. Und es ist irgendwie gefährlich. Ich mag Vereinfachung. Da will ich jetzt auch gar nicht erst noch über Bürokratie sprechen. Aber was da gerade dann rauskommt, politisch, Stichwort AfD, gefällt mir gar nicht. Und es ist wirklich meiner Überzeugung nach viel aufgrund von Orientierungslosigkeit. Und wie können wir dieses Vereinfachungsthema nochmal auf eine andere Ebene bringen? Was fällt euch dazu ein? Seht ihr das auch so als ein Konfliktpaar? Es ist gefährlich mit dem, was ich als Beispiel genannt habe. Und parallel ist es in Zeiten der Komplexität auch wieder so richtig, dass wir uns danach sehen und es irgendwo auch einfordern, dass die Dinge simpler wieder werden und nicht so komplex.
Na, mir fiel als erstes ein, dass wir, glaube ich, nochmal vielleicht unterscheiden müssen zwischen komplizierten und komplexen Dingen. Wenn ich jetzt mal eine ganz kleine professorale Vorlesung einfügen darf. Also,
mach mal.
Viele Dinge sind kompliziert, aber nicht komplex. Also ein Automotor, um wieder nochmal bei dem Beispiel zu bleiben, ist kompliziert, aber er ist überhaupt nicht komplex. Kompliziert, das heißt, wenn ich ihn verstanden habe und alle Einzelteile auseinandergenommen habe, dann ist zu 100% klar, wie er funktioniert, woran es liegt und was man tun muss, wenn er kaputt ist, damit er wieder läuft. Das ist kompliziert, aber nicht komplex. Komplex sind Systeme dann, wenn man nicht weiß, was die Nebenwirkungen und die Langwirkungen sind und die Interdependenzen, und dann macht's, also das Wetter, das Klima ist zum Beispiel ein komplexes System, aber auch unsere Gesellschaft ist ein komplexes System, und das kann man nicht vereinfachen in dem Sinne, wie einen Motor auseinandernehmen, da macht man es nämlich kaputt. Also das ist blöde. Man kann Gesellschaften eben nicht, und das ist vielleicht auch ein Fehler der Wirtschaftswissenschaftler, dass sie sich immer die Naturwissenschaft, die Physik als Vorbild genommen haben und geglaubt haben, man kann jetzt das Verhalten von 80 Millionen Menschen genauso berechnen wie ein physikalisches Experiment. Aber so funktioniert es halt nicht. Und das macht es so schwierig, wenn wir über gesellschaftliche Phänomene reden, sowohl, ja, warum kaufen die Menschen jetzt nicht vor Weihnachten? Mann, die sollen doch kaufen, machen es aber nicht. Ja, dann muss man die Preise senken, dann tun sie es schon. Ja, das funktioniert ansatzweise, aber manchmal auch wieder nicht. Und erst recht jetzt bei solchen politischen Themen, über die wir gerade sprechen, das ist, das zu vereinfachen ist ein Rezept, aber kein gutes. Und dem gehen manche Leute auf den Leim, aber es ist eben überhaupt nicht überraschend, dass bei diesen vereinfachten Rezepten nichts Gutes bei rauskommt, weil sie eben der Komplexität nicht gerecht werden. Das ist dieses Problem. Dann versuchst du ein Rezept.
Schöner Ausflug.
Versuchst du ein Rezept für Plätzchen, um das Weihnachtsthema zu stressen. Und dieses Rezept besteht aber nur aus einer Zutat. Ja? Das ist dann so vereinfacht, dass es aber leider zu keinem guten Plätzchenteig wird, wenn du nur Mehl nimmst oder nur Butter oder nur Eier.
Und immer, ja, ich will halt verstehen, Migranten, was drin
schiebst,
ist.
Ja, umsetzt. Ja. Also wenn man immer alles auf die Flüchtlinge schiebt, dann ist das halt sehr monothematisch, aber kein gutes Rezept für eine gelingende gesellschaftliche Politik. Ja.
Also vereinfachen tun die Populisten. Vereinfachen tun die Populisten, das wissen wir ja, und sie stellen uns eine fingierte Vergangenheit vor. Aber wenn dein Alltag in deinem Alltag immer weniger funktioniert, die berühmten bröckelnden Brücken, das ist ja wunderbar alliterierend, ne? Und dass wir merken, dass die Straßenbahnen dann irgendwann plötzlich einen Geist aufgeben und dass die ICEs, Miria, du diese Woche im ICE gesessen, der plötzlich nicht mehr geht, stundenlang im Tunnel steckt und so weiter.
Kein Strom mehr gibt's auch.
Genau, wir merken, dass die einfachen Dinge des Alltags nicht funktionieren. Und dann haben wir die Social Media, die alles schnell transportieren und auch radikal vereinfachen. Und die AfD ist im Grunde auch nichts anderes als ein soziales Medium, die dann auch vereinfacht und sowas transportiert. Das ist tatsächlich im Moment nicht gut. Und die Politik hat ja auch eine intensive Diskussion darüber, dass sie endlich mal liefern muss. Also wenn ich mit Oberbürgermeistern oder mit Politikern rede, dann haben die das alles schon so ein bisschen internalisiert, dass man den Leuten klar machen muss, und es funktioniert doch etwas und wir kriegen doch etwas hin. Hier in Heidelberg ist diese Woche gerade eine große Fahrradbrücke, eine nur Fahrradbrücke gebaut worden, die zwei Stadtteile miteinander verbindet und totale Verkehrsvereinfachung liefert. Das passiert alles, aber wir weigern uns so ein bisschen, uns klarzumachen, dass wir doch tatsächlich auch schon viele Erfolge haben, dass die Energiewende eben auch im europäischen Maßstab wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Und ich glaube, ja, wir müssen den Leuten diese Sehnsucht nach Einfachheit so versuchen, so ein bisschen auszutreiben. Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Und wir müssen irgendwie uns klar machen, dass wir sowas wie eine Kompromissfähigkeit brauchen. Kann man auch Resilienz nennen. Also das, was jetzt gerade verabschiedet wurde, aktuell in der vergangenen Nacht, dass wir, wie wir die Ukraine weiter unterstützen können, europaweit. Da wurde auch vom eigentlichen Plan, die eingefrorenen Schätze der Russen in Europa sozusagen anzugreifen. Da hat sich Belgien quergestellt. Aber was wir machen, ist, dass wir einen anderen Finanzierungsweg finden und diese doch sehr komplexe EU dann sich doch handlungsfähig zeigt. Und beim Verbrenner aus bin ich auch nicht so ganz der Meinung, dass das eine völlige Blamage ist. Ich glaube, so ein bisschen Zeit zu gewinnen, um in Deutschland eine vernünftige E-Auto-Tankstruktur aufzubauen, die wir noch nicht haben, ist glaube ich, auch nicht falsch. Und auch mit diesem Kompromiss können wir wieder Leute, die da sehr skeptisch sind, ein bisschen mitnehmen. Also wir gehen halt 10% zurück, was dieses schlussendliche Ziel ist. Wir haben eine Vision, wir wollen das Verbrenner aus, nichts anderes. Es gibt keinen anderen Weg. Das E-Auto ist der einzige richtige Weg, wissen wir alle. Und wir verzögern das jetzt ein bisschen, zumal wir weil ich auch glaube, dass wir diese Infrastrukturen noch nicht haben und das können wir uns schon leisten. Eine begrenzte Zeit. Wichtig ist jetzt im europäischen Maßstab, dass wir bei dieser Vision bleiben, der Dekarbonisierung. Das ist unsere Identität. Der Green Deal ist unsere Identität. Und darauf müssten wir, finde ich, die Leute, Stichwort Vision, noch stärker festschreiben. Und das gelingt uns irgendwie nicht.
Also du sagst es ist wirklich Zeit, einen Schritt weiter zu gehen. Viele Dinge, so sagt man ja auch, lassen sich gar nicht mehr nur rein auf nationaler Ebene lösen. Da gibt es ja wirklich immer wieder die Diskussion, brauchen wir die EU eigentlich noch oder nervt es einfach nur noch? Meine Einstellung kennt er dazu. Also Klima, Wohlstand, Demokratie, das lässt sich nicht hier nur in Deutschland lösen, damit wir da auf den Nenner kommen. Aber ja, lasst uns da mal auch auf die Kritiker eingehen. Und du hast gerade auch, finde ich, schon so ein bisschen angerissen. Gibt es eigentlich sowas wie eine europäische Identität, die uns ja auch hilft, dann groß zu denken und die Dinge gemeinsam anzugehen? Ich komme jetzt nicht mit Punktenvergabe. Ja. Ihr dürft einfach sowas dazu sagen.
Ja, ich glaube, es gibt so etwas wie die europäische Identität, aber wir haben es bislang nicht geschafft, sie an die einfachen Menschen weiterzugeben oder an jeden in Europa, einfacher Mensch ist eine blöde Formulierung, an jeden in Europa weiterzugeben. Wir haben es nicht geschafft, klarzumachen, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Europa, EU, Identität der EU heißt, dass wir bekannt dafür sind, dass die Produkte, die wir aus Europa exportieren und die wir liefern, auch in den EU-Binnenraum hohe Qualität haben. Wir sind bekannt dafür, dass wir Innovationen anpacken. Also der zweite Punkt. Wir haben vor Jahrzehnten schon gesagt, wir brauchen eine Wasserstoffwirtschaft und wir brauchen den Green Deal. Und da sind wir jetzt dran und den müssen wir durchziehen. Und wenn wir das schaffen, kommen auch solche Begleitumstände, dass wir in Europa unser Handeln in der Bürokratie ist schrecklich, will keiner, aber dass wir unser Handeln immer noch auf Informationen, auf hohen Standards aufbauen und dass wir diese Transformationspläne auch sehr transparent gemacht haben. Alles das ist die europäische Identität und die sorgt im Endeffekt dafür, dass sie demokratieerhaltend ist. Und dass wir eine hohe Lebensqualität nach wie vor in Europa schaffen können. Das müssen wir den Menschen in Osteuropa auch klar machen, dass das ein absoluter Booster in ihrer Lebensqualität ist. Und wenn, ich habe das schon hin und wieder in den letzten Jahren gemacht, man mit den Leuten konkret vor Ort redet, sagen die auch hundertprozentig, ja, die Lebensqualität ist gut, die Arbeitslosenzahlen sind bis jetzt immer noch niedrig, aber wir fühlen uns, populistisches Thema, bevormundet. Ansonsten geht's uns eigentlich gut. Also die Identität Europas ist High Quality, Innovation, Lebensqualität. Wow, was willst du mehr?
Wenn ich dir so zugehört habe, ist in mir die These so als Zusammenfassung hochgekommen. In Europa sind halt gerade die Erfolge weniger sichtbar, sondern die Prozesse. Das ist, glaube ich, so die Herausforderung.
Und es ist der Punkt, dass dieses Argument hat auch Vorzüge. Es ist der Punkt, dass die Leute, dass Politiker, aber auch die Bürger das Gefühl haben, dass ihnen im Grunde über diese transnationale Politik, dass ihnen so ein bisschen die Zügel abgenommen werden. Also, dass man nicht kontrollieren kann, was passiert. Das Institutionenmonster, das Bürokratiemonster wirft gerade jetzt gegen Ende des Jahres, vielleicht sind wir auch deswegen ein bisschen müde, neue Erlässe raus, macht jetzt nochmal Punkte, wo wir alle merken, also das kommt aus Brüssel und da müssen wir uns im kommenden Jahr drauf einstellen und dann zucken in Deutschland die Unternehmer immer schon zusammen, wenn neue Erlässe kommen. Das ist gar keine Frage. Also das hat so ein bisschen die Anmutung eines Monsters bekommen. Aber ich habe ja eben gerade gesagt, wofür wir dieses Monster benutzen und wo es uns hingeführt hat in den letzten 40 Jahren, von der Lebensqualität bis zu unseren hohen Standards in Prozessen, aber auch bei der Produktion. So, und da müssen wir bleiben und da müssen wir hin und da dürfen wir auch keinen Schritt zurückgehen. Dekarbonisierung ist das Schicksal Europas, da müssen wir bleiben, ansonsten werden wir unglaubwürdig und ansonsten verlieren wir die EU hat schon einen Weg und eine Vision und die verlieren werden, wenn wir jetzt alles anfangen, nochmal aufzuschnüren und nochmal in Frage zu stellen. Ne?
Also was du so sagst, ist, wenn ich es richtig verstehe, dass halt viele auch so die Lösungen auf nationaler Ebene suchen, obwohl die Probleme schon längst europäisch sind und es auch dafür daran gearbeitet wird.
Dass ein falsches Denken vorherrscht und dass man so aus so einer Sentimentalität rausdenkt. Wir haben ja bei Corona auch schnell europaweite Beschlüsse gefasst und das war wichtig. Trotzdem hätte man auch bei Corona so resilient bleiben müssen und sagen müssen, wenn wir aber merken, dass das nicht stimmt, dass die Corona-Strategie nicht funktioniert, dann müssen wir schauen, dass wir vielleicht in einzelnen Ländern andere Lösungen finden und dann müssen wir uns die genauer anschauen. Also das wäre eine vernünftige Resilienz gewesen. Ich glaube, dass die meisten Leute ihre komplette endgültige Europa-Skepsis oder die Wut auch auf Europa natürlich dadurch entwickelt haben, dass es diese Austeritätspolitik gab, wo man sagt, ihr müsst jetzt sparen, liebe Leute in Griechenland oder wo auch immer. Und wenn man gesagt bekommt, so vom deutschen Finanzminister, liebe Griechen, ihr müsst jetzt sparen, dann ist das schon sehr übergriffig. Das hat sehr viel kaputt gemacht und da müssen wir dran arbeiten, dass wir da wieder rauskommen. Also diese Austeritätspolitik bedeutete ja, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen und jeder in Europa wusste doch, als das gesagt wurde, wir müssen den Gürtel enger schnallen, dass es die Reichen überhaupt nicht betraf, aber den einfachen Mann auf der Straße betraf. Das war damals ein schwerer Fehler und ich glaube, seitdem ist dieses Monster für uns noch viel größer oder für viele Leute noch viel größer geworden und diese Austeritätspolitik war ja auch der Beginn der populistischen Parteien. Also da sehe ich einen direkten Zusammenhang und den müssen wir jetzt aufbrechen. Da müssen wir irgendwie raus und wir müssen zeigen, was die einzigartige europäische Identität ist. Und das wird in den nächsten Jahren heißen, Green Deal weiter, Dekarbonisierung weiter mit klarer Vision und wir werden uns aber rüstungsmäßig anders umstellen müssen, was wiederum aber auch natürlich auch Konjunkturimpulse geben soll. So wird es, das ist so meine Ansage für 2026. Das werden die Schwerpunkte in Europa in den nächsten Jahren sein. Und dann müssen wir klar machen, dass das unsere Identität ist und dass wir uns dem klar verschreiben für die nächsten Jahre. Das wäre sehr, sehr wichtig.
Ja, vielleicht hilft es ja denen, die so gerne zurück in den kleinen Nationalstaat wollten, wenn man sich mal die globalen Größenverhältnisse anguckt. Ich habe dazu immer ein Slide in meiner Veranstaltung prognostiziert ins Jahr 2050 die Wirtschaftsgröße der unterschiedlichen Länder, Staaten oder eben Staatengemeinschaften. Und dann ist, also wenn die USA ein Apfel dann sind in dem Größenverhältnis, dann sind China und Indien eine Melone und Deutschland ist eine Erbse. Ja, und dann kann man sich vorstellen, dass man dann wenigstens als EU vielleicht wieder auf die Größe eines Apfels rechnerisch kommt und in diesen Größen- und Kräfteverhältnissen überhaupt irgendwie noch mitreden zu können. Und es kommt vielleicht nicht nur auf die wirtschaftliche Stärke an, aber eben, wie wir doch jetzt auch die ganze Zeit schon sehen, natürlich schon sehr, ja, wenn die einen mit Zöllen arbeiten und die anderen irgendwie mit Dumpingpreisen und wir dann da irgendwie dazwischen stehen, dann kann die EU noch irgendwie sich zu Wort melden, aber die einzelnen Mitgliedsländer haben da, glaube ich, wenig Chancen, bilateral noch irgendwas zu reißen und nicht über den Tisch gezogen zu werden. Und die wirtschaftliche Stärke kann man ja sagen, gut, dann sind wir halt nur ein kleines, eine kleine Wirtschaftsmacht, aber leider sehen wir im Moment ja auch, dass es auch für die Sicherheit halt extrem viel Geld braucht, das man erstmal verdienen muss. Und wenn man sich das nicht leisten kann, dann ist man halt auch mit der Sicherheitspolitik nicht mehr stark und auch nur noch so ein kleiner, der von den anderen halt rumgeschubst wird. Das will man dann, glaube ich, auch nicht. Ja,
Was du sagst, ist ja so wirklich, wenn wir mal auf Märkte schauen, wie du beispielhaft genannt hast, die Melonen, die sich wirklich eigentlich auch unserer Logik entziehen. Und richtig spannend ist ja, wenn dann Marktmechanismen wie zum Beispiel Temu und Shein, Plattformen dann da reinkommen, die dann bei uns in den Markt mit reinkommen und wie wir damit umgehen, dann ist eigentlich so das Chaos irgendwie perfekt und wir sprechen dann alle sehr schnell über Regulierung, aber wer reguliert denn das und wie? Es wird sicherlich mit dem Blick nach vorne und auch nach in Richtung 2026 folgende nicht das einzige Thema sein, wo andere Märkte, die nicht typisch in unser EU-Korsett reinpassen, mit einzelnen Geschäftsfeldern und Ideen wirklich bei uns den Markt mit bearbeiten und auch erobern. Macht die Stimmung ja auch nicht besser, ich weiß.
Ja, wir brauchen aber diese Regulierung, also die Regulierung in Richtung KI, die Regulierung die wir ansatzweise im Auge hatten, was Social Media angeht, da ist überall in der EU sind sozusagen die ersten Pflöcke eingeschlagen worden. Da kamen die ersten Verordnungen und Alignments. Also wie kann ich KI eindämmen oder wie kann ich mit KI vernünftig umgehen? Wer macht es denn ansonsten? Also wir sind sozusagen die dritte Kraft neben China und den USA und haben aber eine völlig andere Aufstellung. Aber das müssen wir als unsere Identität beschreiben. Und ich finde, wir sollten über diese Sachen der Alignments, also der Regulierung, sollten wir nicht immer so, wir sollten das unseren Kindern in der Schule klar machen, dass man für alles Regulierungen braucht. Und wir haben ja jetzt das Problem, dass wir eigentlich Social Media gerne stärker und anders regulieren möchten. Haben damit auch, also was Cloud-Nutzung und so weiter angeht von Firmen, haben damit tatsächlich ja auch das Ja der Firmen, dass wir wissen, auch die Unternehmen sagen, ja, wir können das nicht alles über amerikanische Server laufen lassen und wir brauchen dann einen eigenen Zugang und wir müssen das aber positiver verkaufen und nach außen hinstellen. Und außerdem sind wir ja nach wie vor auch ein riesiger, sehr wohl angesehener international, ein riesiger Binnenmarkt. Na, wir sind Abnehmer und das spielt ja auch eine wichtige Rolle in der Kommunikation mit China und mit den USA. Also da braucht es einfach mehr Selbstbewusstsein auch, finde ich.
Ich versuche das gerade mal auch so ein bisschen positiv wieder auch hinzubekommen, wie du es auch gerade angefangen hast. Es ist eigentlich auch ist vielleicht so ein bisschen wie als Stresstest für unser System zu erkennen und zu sehen, wo wirklich ausländische Plattformanbieter, preisaggressiv brauche ich jetzt gerade gar nicht erwähnen an der Stelle, auch so nationale Lücken, so ist meine Wahrnehmung, Gesetzeslücken ausnutzen, um sich breit zu machen. Und da schnell zu reagieren auf EU-Level und den richtigen Weg zu finden. Da ist der Stresstest auch wichtig, dass man mal vorgehalten bekommt, wo sind die Baustellen und die Lücken.
Ja, also ich finde, der Economist hat es diese Woche sehr schön geschrieben, den ich ja nicht nur, weil er so ironisch ist, sehr mag. Der britische Economist hat zur Lage von der EU getextet: Attacked by Russia, economically submerged by China and forsaken by America, Europe can still be trusted to focus on the things that matter, like, say, the proper way to cook spaghetti carbonara. Yeah. Also die Lage ist damit klar beschrieben und es ist nicht ganz so ganz ernst gemeint, aber wir sind nicht nur das Land einer alten Kultur, einer bewährten Kultur, sondern wir haben Qualitäten. Und diese Qualitäten sollten wir ausspielen, aber wir brauchen auch die geniale Gabe der Kompromissfindung, um diesen Staatenverband zusammenzuhalten. Das ist, glaube ich, für die nächsten Jahre, für die Zukunft unserer Kinder und so weiter eine große, wichtige Aufgabe.
Ich wollte noch mal zu dem unbeliebten Wort Regulierung und Bürokratie. Ich glaube, wir könnten dazu mal eine eigene Sendung machen und das hohe Lied auf Regulierung singen, wenn wir uns nämlich mal klar machen. Es ist so einfach. Neulich ging das auch wieder auf LinkedIn rum und ich habe dann auch ein Bild von so einem Stempelkarussell gezeigt. Also ein Startup wollte irgendeine Förderung und dann kam der Antrag zurück, weil der Firmenstempel gefehlt hat. Und die sagen so, what? Was ist bitte schon ein Firmenstempel? Sowas gibt's noch? So, man kann sich also herrlich lustig drüber machen über unsere Bürokratie und dann sollte man aber vielleicht auch mal gucken, wer die größten Verfechter der Deregulierung sind und wo das dann endet. Das endet dann 2007, 2008 nach der Deregulierung der Finanzmärkte in einer Weltfinanzkrise. Wollen wir nicht nochmal haben. Und es sind die Peter Thiels dieser Welt, die am liebsten auch die Demokratie abschaffen wollten, weil die ja auch nur genauso wie die Regulierung sie daran hindert, dass die Reichen einfach machen können, was sie wollen. Insofern das Hohelied auf die Regulierung, die Spielregeln festsetzt, dass nicht der Stärkere gewinnt und dass der Reiche nicht einfach machen kann, was er will. Und dass wir zu sowas wie Gerechtigkeit und weniger Ungleichheit, das braucht halt alles irgendwie ein regelbasiertes, gemeinsam demokratisch entwickeltes. Es geht ja nicht darum, dass die sich verselbstständigt und dann Bürokratie sich nur noch mit sich selbst beschäftigt. Das will keiner.
Stopp! Das ist echt eine Extra-Folge. Sonst gehen da jetzt der Eike und ich auch noch rein. Ich würde viel lieber hier in unserer Endjahresfolge über Zukunftsfähigkeit mit euch sprechen. Da hat Eike hat's gerade schon angeschnitten. Das ist auch so der letzte Teil, wo ich mal bei euch nochmal reinhorchen wollte. Wenn ihr nach vorne guckt, was würdet ihr uns und vor allem jetzt mal den jungen Menschen denn empfehlen? Wie kann man sich denn bestmöglich zukunftsfähig aufstellen? Ich könnte mir vorstellen, jetzt kommt auch gleich das Thema Studiengang. Ich nehme die Frage vorweg, wie sieht denn der richtige Studiengang auch noch aus? Was würdet ihr empfehlen? Wie kann die sich zukunftsfähig aufstellen, die jungen Menschen?
Das ist ja fast die Aufforderung, jetzt einen Werbeblock zu schalten.
Ja, ich habe euch schon die Brücke kurz geschlagen,
okay,
aber nur ganz
gut,
kurz.
Dann gehe ich auch ganz
dann
kurz.
Aber schon noch allgemein, bitte.
Dann gehe ich auch ganz kurz darüber. Wir haben tatsächlich nach 9 erfolgreichen Jahrgängen jetzt das MBA-Programm komplett überarbeitet. Es ist jetzt noch kürzer, noch kompakter, noch praxisrelevanter, noch zukunftsfähiger und heißt deswegen jetzt auch Future Management MBA. Und also ich würde es am liebsten selber nochmal studieren. Ich wünschte, es hätte es damals gegeben. All das minus dem, was man alles nicht braucht, bleibt nur noch das übrig, das Substrat, was man wirklich braucht, um die nächsten 10, 20, 30 Jahre sich so aufzustellen, dass man mit diesen Herausforderungen gut umgehen kann. Also Futures Literacy, neue, andere Zukunft überhaupt mal zu denken, dann kommen wir wieder zu den Visionen oder Utopien oder wie immer nur an Realutopien, ist mir lieber als Vision, als Begriff. Andere Zukünfte sind denkbar. Wie macht man das? Wie entwickelt man die für sich selbst, aber eben auch für andere? Natürlich Resilienzmanagement, nachhaltiges Management, normatives Management und natürlich die Auseinandersetzung mit den Megatrends. Das alles in einem Paket.
Okay, der Werbeblock ist zu Ende. Aber komm, Eike, mal allgemein Zukunftsfähigkeit. Was braucht's?
Es braucht diesen Studiengang Future Management und wir haben den jetzt in die richtige Richtung gestylt und wir haben jetzt den richtigen kompakten Titel in einem Moment, wo die Leute nicht so nach vorne gucken mögen, wo das aber wichtig ist, muss man da auch sich selbst überlegen, wie tut man das, und wir haben also den Studiengang umbenannt, haben ihn verdichtet und es geht vor allen Dingen auch darum, den Leuten klarzumachen, dass Probleme lösbar sind, auch in der heutigen Zeit, und dass man Probleme, wenn man sie selbst für sich persönlich als sehr schwer empfindet, dass man die darüber lösen kann, dass man kooperative Lösungen findet und dass man sich selbst als Plattform organisiert und nicht die Plattformideen der Amerikaner als die einzige Lösung sieht. Also das ist etwas, was ich jetzt versucht habe, mit den Studentinnen und Studenten in unserem Modul Innovations- und Transformationsmanagement deutlich zu machen. Also wir müssen uns in Plattformen organisieren, wir müssen uns vernetzen und wir nur dann, wenn wir die Stärken von mehreren Leuten nutzen können und nicht immer nur unsere eigenen Bedürfnisse nach vorne stellen. Teamfähigkeit mit Hilfe der Megatrends nach vorne gucken in den nächsten 30 bis 50 Jahre, das sind alles Dinge, die wir schon teilweise bewährtermaßen seit 9 Jahren dort lehren und die Leute damit versorgen und denen wirklich auch so ein bisschen den Zukunftshorizont zeigen und die wir in den nächsten Jahren hier auch, so das, was wir heute diskutiert haben, bis in die EU-Ebene hinein dringend brauchen, um zukunftsfähig zu bleiben. Ich weiß, dass im Moment in der deutschen Wirtschaft jetzt gerade vor Weihnachten Krisengespräche, Kriseninterventionen aus der Beratung, dass die so groß sind und so wichtig sind wie noch nie. Ich glaube aber, dass wir wirklich jetzt, ich spreche da nicht von Krise, wenn ich in so eine Beratung gehe, sondern wirklich von Zukunftsfähigkeit. Und die bekommt man, nicht zuletzt würde man die bekommen, wenn man unseren MBA sich mal näher anschaut und den bucht, weil da setzen wir wirklich wichtige Impulse, glaube ich, in diese Richtung.
Ich bin ja selber schuld, dass ich euch das Ei so ins Nest gelegt habe, dass ihr da jetzt nicht mehr rauskommt.
Doch, ich komme raus. Ich komme raus. Darf ich? Mit einem halbernsten...
Du hast noch einen Versuch.
Dumpf die KI gefragt, was kommt 2026? Und dann ganz kurz nur. Das Jahr 2026 bringt laut Prognosen eine wirtschaftliche Erholung, technologische Fortschritte durch KI, während es für einige Sternzeichen berufliche Chancen und für andere persönliche Transformationen bereithält. Viele Sternzeichen, zum Beispiel Skorpion und Stier, können mit großen beruflichen Transformationen rechnen und so weiter und so fort.
Okay.
Das ist halt ein nicht so intelligenter Umgang mit KI und es geht tatsächlich vielmehr darum, bessere Lösungen zu bekommen, als man sie ohne bekommen hätte und nicht selbst zu verdummen und die Arbeit die KI machen zu lassen. Das ist natürlich nicht der Weg in die Zukunft.
Ich hab auch gepromptet und so die Überschrift war so Neuverhandlung statt Niedergang bei mir, was die KI ausgespuckt hat.
Auch schön.
Und da kommen wir auch noch abschließend zu dem Thema, als ich euch die Frage gestellt habe, ist mir in meiner Vorbereitung das Thema Verständnis füreinander entwickeln als wichtige Eigenschaft sehr schnell in den Kopf gekommen. Und es ist einfach auch verbunden mit Zuhören, nicht mit Lautstärke, wie wir es gerade da draußen so extrem wahrnehmen, sondern mal wieder lernen zuzuhören und auch sich für andere Meinungen zu interessieren, ohne dass ich sie selber dann gleich übernehmen muss. Das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Eigenschaft, wo ich mir echt wünsche, dass wir da alle als Gesellschaft wieder besser werden. Und da passt auch unser Titel Zukunft zum Zuhören so gut und die Motivation, die von uns drei dahinter steckt. Und deshalb nach draußen der Wunsch, und das sind auch die Schlussworte, wir lassen heute die Buchwünsche einfach mal weg, wenn es in Ordnung ist, auch aufgrund der Länge. Es ist die Weihnachtszeit, es ist auch wieder Jahreswechsel, ihr kommt nach Hause zu euren Liebsten, umgibt euch mit euren Freunden und allem, hört zu, schaut mal, was da es Neues gibt und was euer direktes Umfeld bewegt. Und ich glaube, so wird auch die Welt da draußen wieder ein bisschen besser. Ich danke euch. Und ich gucke gerade noch mal Klaus und Eike an. Bin mal gespannt, wie ihr dann im neuen Jahr ausseht, zum Jahreswechsel. Und sag vielen Dank an euch. Es macht immer sehr viel Spaß mit euch beiden. Und ich denke, ich sage in unser aller dreier Namen auch vielen Dank an unsere Community. Genießt auch die Weihnachtsfeiertage und wir hören uns wieder im Januar. Tschüss.
Alles Gute.
Macht's gut. Frohe Weihnachten. Ciao.